Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wie geht das? Wie wird aus einem 18-jährigen, unsicheren Abiturienten mit merkwürdigen Interessen in 10 Jahren ein sehr anerkannter Schriftsteller, ein schon in jungen Jahren vielfach ausgezeichneter Schriftsteller? Das kann man sich jetzt anschauen in den privaten Aufzeichnungen von Clemens J. Setz. Die hat er jetzt veröffentlicht und die zeigen seinen Weg vom 18-Jährigen zum 28-Jährigen. Über dieses sehr persönliche Buch spreche ich gleich mit Clemens J. Setz. Die Bücher von Clemens J. Setz, die wimmeln nur so von originellen und sonderbaren und fantastischen Einfällen. Ich kenne keinen anderen Autor, der einen so überrascht in seinen Büchern wie eben Clemens J. Setz. Viel Anerkennung hat er dafür schon bekommen. Zum Beispiel wurde er als ungewöhnlich junger Autor schon mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet, also mit der herausragenden literarischen Auszeichnung im deutschsprachigen Raum. Das neue Buch von Clemens J. Setz, das ist ein sehr persönliches, eine Auswahl aus seinen Notizen und Aufzeichnungen der Jahre 2000 bis 2010. Und mit diesem Buch kann man nachvollziehen, wie aus dem 18-jährigen Abiturienten Clemens J. Setz der 28-jährige anerkannte Schriftsteller geworden ist. Clemens J. Setz, der lebt in Wien und da ist er für uns jetzt in der Leitung. Hallo nach Wien, ich grüße Sie.
Hallo, guten Morgen.
Das ist ja ein Schritt, Herr Setz, solche persönlichen Notizen zu veröffentlichen. Es geht ja auch um Ihre Familie, es geht um Ihre Beziehung, Ihre Sehnsüchte, es geht um Niederlagen. Warum haben Sie sich dazu entschieden, das öffentlich zu machen?
Also zuerst wollte ich die Geschichte eigentlich als Erzählung probieren oder als Roman, wo es ja sich verwandelt. Ne? Das Private wird in vielleicht irgendwie allgemeiner oder so. Und das war aber immer so merkwürdig verlogen. Und ich wusste nicht genau, warum, was es war. Und dann habe ich halt immer so diese, ja, wie soll man sagen, den Urtext da angeschaut, diese Aufzeichnungen, und gemerkt, dass was fehlt, ist die Messiness des Alltags, nämlich das nicht mit sich immer eins sein. Man ist am Morgen, sagt man so, und am Abend sagt man ganz anders. Eine Romanfigur, die das dauernd macht, ist kaum zu verstehen eigentlich. Es gibt solche Experimente, wo also der Mann ohne Eigenschaften ist so einer, ja. Auch schwer zu lesen, das Buch irgendwie, weil er hat keine Meinung, er spiegelt immer nur die ihm wichtig erscheint oder lustig in dem Moment. Und ja, auf jeden Fall, ich fand irgendwie keinen Weg, das richtig spannend zu machen. Und dann habe ich gesehen, dass einfach nur diese Sprunghaftigkeit und das Diskontinuierliche von einem Tagebuch, wenn man es eben kurz genug macht, das heißt auswählen, kuratieren, dass das eigentlich am direktesten die Geschichte erzählt, die ich da in mir zumindest, die ich mir vorgestellt habe, oder die mir erzählenswert erschien. So war das eigentlich.
Sie schreiben auch in einer Vorbemerkung, dass Sie 2022 angefangen haben, diese Notizen zusammenzustellen, kurz vor der Geburt Ihrer Tochter. Hat das was miteinander zu tun, dass ein Kind in Ihr Leben kam und dass Sie so einen Rückblick auf einen Teil Ihres Lebens veröffentlichen wollten?
Oh ja, mit Sicherheit. Mir ist es nicht ganz klar. Man kennt die eigene Psyche ja nicht so direkt, aber es war schon der Impuls sicher. Vielleicht, um das bisherige Leben irgendwie abzuschließen, um zu sagen, das ist jetzt vorbei. Das ist ja wirklich so. Also wenn ein Kind kommt, dann verändert sich jeder Aspekt des Lebens eigentlich fast. Was auch mir willkommen war und sogar bewusst. Ich wollte wohl vielleicht irgend so eine Geste oder wollte vielleicht mir selber auch signalisieren, dass hier ein intakter Mensch, ein irgendwie mit sich im Reinen, zumindest vorübergehend im Reinen sein, der Mensch auf die Ankunft seines Kindes wartet. Da kann sein, dass das sowas war. Ganz genau weiß ich nicht, aber es ist kein Zufall sicher, dass das so. Und es ist auch genau ein Vierteljahrhundert her, dass das passiert. Das ist, sagt man so schön, irgendwie so 25 Jahre haben ja sowas, ich weiß nicht, sowas Abgeschlossenes ja. Immer, sowas
was Zeremonielles. Jubiläumshaftes, genau. Ja. Dann lassen Sie uns, Herr Setz, lassen Sie uns reinschauen in das Buch. Das ist eben chronologisch geordnet über diese 10 Jahre hinweg, besteht aus lauter sehr kurzen Einträgen, eine halbe Seite höchstens lang, manchmal aber auch nur eine Zeile. Und lassen Sie uns mal einen Eintrag gleich aus dem ersten Jahr anschauen. Ziemlich von Anfang, da sind Sie also 18, da heißt es, nachts hörte er auf dem Weltempfänger die am weitesten entfernten Radiostationen. Das waren die schönsten Stunden. Was sagt Ihnen so ein Satz jetzt, 25 Jahre später?
Oh ja, das ist, glaube ich, recht konstant geblieben in meinem Leben, dass ich sehr gern weit entfernte Radiostationen spät nachts höre. Das ist sogar geblieben. Aha. Eine der wenigen Dinge, die geblieben sind. Aber heute macht man es eher online und nicht durch einen Weltempfänger, den man sich nebens Bett stellt. Aber ich war damals, glaube ich, sehr ablenkungs, wie soll man sagen, ich brauchte Ablenkung und Trost, weil mich die Arbeit, die ich mit 18 begonnen habe, in der Zivildienst und auch kurz vorher war ich auch angestellt als Betreuer und alles Mögliche in einem Heim für Menschen mit Behinderungen. Das hat mich ziemlich belastet und irritiert und überfordert. Und eine dieser Sachen in meinen Aufzeichnungen von damals war diese kleine Zeile über die, dass man da nachts liegt und sich das anhört, was weit weg passiert und dadurch die größte Geborgenheit spürt. Ja. Ich weiß nicht, so ein bisschen was, so Ablenkung oder Aussteigen aus dem nächsten Tag wieder aufstehen müssen und dann unvorstellbares Leid mit ansehen zu müssen, das man überhaupt nicht lindern kann. Und ja.
Zu den schwierigen Seiten Ihres Lebens gehörte offenbar auch die Beziehung zu Ihrem Vater. Das ist ein Thema, das sich durch die Notizen durchzieht, wobei Sie das nur andeuten, dass Ihr Vater Sie misshandelt habe, dass er Wutanfälle gehabt habe, bis an die Grenze des Amoklaufs, schreiben Sie einmal, dass Sie sich dann konsequent aus dem Weg gegangen sind. Was hat das
bis heute,
Was hat das für eine Bedeutung für Sie, dass Sie das jetzt in diesem Buch auch festgehalten haben, auch für die Öffentlichkeit?
Ja, ich meine, es ist, glaube ich, ich bin da sehr taktvoll, hoffentlich. Also zumindest war das meine Intention. Ich will nicht irgendwie ganz breiter so Dinge erklären, weil die führen dann auch dazu, dass es andere Versionen gibt. Also kleine Fazit-Dinge, die in meinen Aufzeichnungen mal, wo ich erschüttert war. Das kann man authentisch erzählen. Ich sehe keinen Grund, meine eigene Erfahrung und meine Geschichte nicht zu erzählen, auch wenn sie jemanden betrifft, der heute noch lebt und das sicher alles ganz anders sieht und wahrscheinlich sogar gerichtlich dagegen vorgehen würde, wenn es irgendwie vielleicht lange genug beschrieben wäre. Keine Ahnung. Aber trotzdem, ich habe überhaupt gar keine Schranke. Ich sehe da irgendwie keine so heilige Schranke davor. Was ich erlebt habe, habe ich erlebt und kann man erzählen. Kann auch jeder erzählen. Ist nie, Leute haben Angst natürlich. Angst vor Gewalt oder Angst vor Rache und so weiter. Das habe ich überhaupt nicht mehr. Nicht die Spur. Das heißt also, wenn die innere Schranke wegfällt, so what, das ist eine Geschichte wie alle anderen. Schwieriger zu erzählen, braucht mehr vielleicht Taktgefühl, mehr Verständnis auch. Ein bisschen älter ist gut, wenn man schon ist. Man ist direkt damals, habe ich es aufgeschrieben und jetzt ausgewählt. Das ist ja eine Handreichung über eben 20 Jahre oder so. Zwei Autoren, zwei verschiedene haben das geschrieben sozusagen.
Der ganz Junge und jetzt haben sie es als älter ausgewählt, ja.
Ja, genau. Also so, aber ich finde eigentlich daran nichts irgendwie Riskantes. Im Persönlichen, in der Familienkontext kann es riskant sein, aber das wiederum geht dann ja nur diesen Kontext an und diesen Bereich. Und es ist auch nichts ganz Ungewöhnliches, ne, dass man ein gewalttätiges Elternteil hat. Gott sei Dank ist es nicht nur so gewesen und vieles war auch irgendwie sehr schön, glaube ich, in unserer Beziehung.
Ich habe ja schon angedeutet vorhin in meiner kleinen Einführung, wie eigen Ihre Texte oft sind, was für erstaunliche Ideen und Fundstücke da drin stecken, jedenfalls für mich als Leser. Man versteht das etwas besser, wenn man jetzt in Ihren Notizen nachvollziehen kann, was Sie selbst gelesen haben in Ihren 20ern, von denen Sie eben erzählen in diesem Buch. Das sind jetzt nicht die gängigen Bücher der Gegenwart, sondern zum Beispiel englische Mystiker aus dem 17. Jahrhundert. Wie kommt man denn als junger Mann in Graz auf solche Lektüren?
Ich erinnere mich tatsächlich zufällig noch an einen Moment, wo ich Jeremy Taylor, also in einem Antiquariat entdeckt habe. Ein Mystiker, glaube ich, das Ende des 17. Jahrhunderts, wenn ich mich nicht täusche. Und ich habe dann nur den ersten Satz gelesen. Man is a bubble. Der Mensch ist eine Blase. Ich habe das gekauft und dann halt gelesen. Und dann kommt man so zu anderen. Ja, Swedenborg hat mich dann irgendwie sehr, und Meister Eckhart immer wieder, vielleicht modernere Theologen, auch Karl Barth, der Römerbrief. Ich lese sowas immer staunend so von einem Leben aus, das nicht religiös war überhaupt. Ich bin vollkommen ohne Religion aufgewachsen. Und wie viele Leute, die ohne Religion aufwachsen, haben Sie vielleicht so ein bisschen eine unschuldige Faszination oft dafür und sehen nicht nur den einen Aspekt, der in ihrem Leben vorher geherrscht hat, ob es jetzt ein unterdrückerisch negativer oder total sinnstiftend, schon mit frühester Kindheit mit universellem Trost verbundener ist. Das heißt, ich sehe irgendwie so das Ganze, aber kann es nicht betreten mit voller Seele sozusagen. Das kommt vielleicht irgendwann, aber ich sehe auch keine Vorbereitung dazu so richtig. Mhm. Also schaue ich es mir so eher als Textsorte an. Als eigene Textsorte, also der religiöse Text ist was ganz Besonderes in der, so in der Menschheit. Irgendwie ich kenne nichts Vergleichbares. Es ist nämlich so, es ist schwer zu sprechen darüber, aber ich zeige so ein paar meiner Lieblingsbeispiele. So auch nur, vielleicht mein liebster religiöser Dichter ist Thomas Traherne, auch ganz, glaube ich, auch 17. oder Ende 17. Jahrhundert. Der hat eine wunderschöne Prosa geschrieben und der war auch lustigerweise sehr beliebt so bei der New York School of Poetry. So John Ashbery zitiert ihn so weiter. Sir Thomas Brown auch. Also das liebe ich sehr, ja.
Das sind so meine weit verzweigte Spuren, denen man nachgehen kann. Also man erfährt in dem Buch von ihren Lektüren, man erfährt von ihrer Arbeit als Zivildienstleister, von ihren Schwierigkeiten mit ihrem Mathematik- und Germanistikstudium. Sie wollten ja mal Lehrer werden, haben das Studium nie abgeschlossen. Dann gibt's, Sie haben ja eine Alternative gefunden.
Ja, heute würde ich sagen, fertig studieren wäre gut gewesen.
Ah ja, okay.
Später viel mehr Optionen. Ja. Ich kann es empfehlen, fertig studieren.
Und dazwischen gibt es aber immer wieder dann auch so kurz aufblitzende poetische Fundstücke aus Ihren Notizen. Jetzt, wie haben Sie das Ganze anordnen wollen? Hatten Sie einen bestimmten Rhythmus im Kopf für diese Abfolge von kürzeren und längeren Passagen? Was für ein Text wollten Sie da erzeugen?
Ich wollte einen Konkurrenztext zur Erzählung. Das heißt, eben die Erzählung bleibt schon mehr oder weniger bei der Sache oder sie wird experimentell. So empfinden wir es. Also wir nennen das Realismus. Nun ist das Leben aber überhaupt nicht so. Das weiß ja auch jeder. Den ganzen Tag, wenn der ganze Tag vom selben Thema beschäftigt oder beherrscht wird, ist das meistens ein wirklich schreckliches Thema. Also eine Katastrophe, die sich gerade also 9/11 oder was, das heißt, jede Minute ist davon. Das will man eigentlich nicht immer erleben. Romane aber sind so. Romane haben diese künstliche Form, sonst wären sie ja auch nicht genießbar. Aber sie sind eben in ihrer Form extrem weltfern, lebensfern, künstlich, dass sie immer zum Thema sprechen. Auch die Dialoge handeln nie von einem Nebenthema, also ganz selten nur. Und wenn, dann sind sie eben, dann fallen sie auf als kühn. Da sprechen die Leute ganz Blödsinn nur, ach, das ist ein Kunstgriff und so. Ne? Aber das Tagebuch war automatisch so. Und das war mir gerade das Reizvolle. Ich wollte eben das Uneinssein, das sage ich immer, glaube ich. Ich bin gern mit mir uneins. Also ich habe nicht immer gern dieselbe Meinung. Ich weiß nicht, wie Leute das als eine Tugend empfinden, dass man wirklich, ich verstehe, dass man es von Politikern öffentlich verlangt. Das verstehe ich. Du hast die irgendwie kohärent zu bleiben. Du kannst nicht hin und her springen. Aber von allen anderen es wirklich im Ernst zu verlangen, ist ja vollkommen unsinnig und kann nicht funktionieren. Ist ein Maß, dem nie wer gerecht werden kann. Und da ist es, also es war dann schon in der Abfolge bewusst komponiert, dass sich Sachen in starkem Widerspruch miteinander, also eine kleine Sachen kommen auf längere und auch Sachen, die zum Thema oder zu einem länger sich entwickelnden Thema, dann absichtlich auch durch eine Auswahl ergänzen, die gar nichts damit zu tun hat. Aber dadurch wird so ein bisschen, also das ist mein sehr, sehr hohes Ideal, ein ganzer Mensch gezeigt oder ein ganzes Leben. Aber eben mit ganz wenigen Seiten nur, weil es sind, glaube ich, jedes Jahr hat nur irgendwie so 12 Seiten oder 10 oder so. Es ist wenig Platz pro Jahr und trotzdem
radikal sollte es vollständig.
Genau. Ja, genau, sehr, sehr wenig.
Aus der Textmasse, die Clemens J. Setz in 10 Jahren seines Lebens erzeugt hat, jetzt verdichtet in dem Buch. Das Buch zum Film mit Tagebuchnotizen von seinem 18. bis zu seinem 28. Lebensjahr. Das Buch ist mit 170 Seiten im Verlag Jung und Jung erschienen. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Viele Grüße nach Wien.
Dankeschön.
In einer Woche wird der Deutsche Buchpreis vergeben, jedes Jahr der wichtigste Preis für einen neuen Roman. 6 Titel stehen auf der Shortlist für diesen Preis und ab heute hören Sie hier meine Kolleginnen und Kollegen aus unserer Literaturredaktion für 1,5 Minuten hemmungslos schwärmen für ihren Favoriten auf dieser Shortlist. Und jetzt legt Jan Drees hier los.
Mein Favorit auf den Deutschen Buchpreis ist Thomas Melles, Das Haus zur Sonne. Dieses Buch ist der absolute Wahnsinn, weil es trotz des sehr hellen Titels mit mit der Sonne auf sehr finstere Weise die Dunkelheit poetisiert. Melle, der ja den Deutschen Buchpreis schon vor 9 Jahren hätte bekommen sollen für sein aufregendes Maniestück Die Welt im Rücken, der sollte doch jetzt wenigstens für seinen Abschluss mit dem öffentlichkeitswirksamsten Literaturpreis dieses Landes geehrt werden. Man kann kaum näher am Rand schreiben, also seine dystopische Geschichte über eine Selbstmordklinik, die konfrontiert uns mit einem der größten Rätsel der Philosophie überhaupt, nämlich mit dem Suizid. Und dieses Buch fragt auch, ob man sich umbringen oder stattdessen vielleicht doch einen anderen Weg finden sollte. Und diesen anderen Weg findet der hochbegabte Melle. Sein Ausgang gegen die Selbstvernichtung ist das Schreiben, die Literatur. Also mit letzter Kraft stemmt sich dieser Text gegen den Wahnsinn auf eine Weise, die in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur beispiellos ist. Und das Beispiellose sollte ja im besten Falle ausgezeichnet werden als bester Roman des Jahres. Also das, was heraussticht. Und Melle sticht heraus und er sticht mit diesem Buch gleichzeitig auch in unser Herz und er sticht in die Finsternis. Und wer sich dieser Finsternis so sehr annähert wie Thomas Melle in Das Haus zur Sonne, der sollte den deutschen Buchpreis des Jahres 2025 unbedingt erhalten.
Das meint Jan Drees, Literaturredakteur im Deutschlandfunk, zu seinem Favoriten für den Deutschen Buchpreis in diesem Jahr. Thomas Melles Roman Haus zur Sonne, der ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Jetzt werden Sie hier eine Frau kennenlernen, die sich nichts vorschreiben lässt, die sich nicht den Mund verbieten lässt. Das ist die Autorin und Dichterin und Malerin Gina Kaya. In ihren Arbeiten geht es immer wieder um den Iran. Aus dem Land sind ihre Eltern nach Deutschland emigriert. Und auch in ihrem ersten Roman Im Herzen der Katze geht es um den Iran. In dem Buch fragt Gina Kaya, was es bedeutet, eine iranische Frau zu sein. Meine Kollegin Julia Eickmann hat Gina Kaya in Berlin getroffen.
Das hat noch keine geschafft. Eine Handtasche, die größer als das vorgegebene Maß eines DIN A4-Zettels ist, mit in die Ausstellungsräume der neuen Nationalgalerie in Berlin zu nehmen. Gina Kaya faltet ihre schwarze Umhängetasche beherzt genau in der Mitte, versichert charmant, dass sie sie so und nur so durch die Ausstellung tragen werde, lächelt, bedankt sich und bestätigt, ich krieg immer, was ich will.
In Frankreich kommt das gar nicht in Frage. Da nimmt man natürlich seine Handtasche mit.
Gina Kaya ist in den 80er Jahren in Wiesbaden aufgewachsen, lebt mittlerweile in Paris und im Süden Frankreichs. Für unser Treffen in Berlin hat die Kunstkennerin die neue Nationalgalerie vorgeschlagen. Sie liebe es, in Museen zu gehen, ihre Ruhe zu haben und zu meandern, erzählt sie. In der neuen Nationalgalerie war sie zuletzt im November 2022, kurz nachdem sie angefangen hat, ihren ersten Roman zu schreiben, darüber, was es bedeutet, eine iranische Frau zu sein.
Dass ich diese Verantwortung in mir gespürt habe, dass es an mir liegt, das zu tun, ist, weil das Mädchen, das ermordet wurde, meinen Namen trug.
Gina Mahsa Amini, die im Herbst 22 wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die Kopftuchpflicht in Teheran verhaftet wurde und in Polizeigewahrsam gestorben ist. In dem Roman befällt die Erzählerin Gina, eine in Frankreich lebende Journalistin mit iranischen Wurzeln, Gina Kayas literarisches Alter Ego also, daraufhin eine Ohnmacht und Sprachlosigkeit. Für die echte Gina Kaya ist Sprachlosigkeit selten ein Problem.
Für mich gibt es drei verschiedene Sprachformen. Die Schreibsprache, die Bildsprache und die Körpersprache. Und ich interessiere mich tatsächlich für alle drei. Und jeder hat ihr eigenes Refugium. Und was mich aber vor allem an der Bildsprache immer schon fasziniert hat, ist, dass sie universell ist, allgemein. Für mich gibt es nichts Wichtigeres als Verständigung.
Das ist einer der Gründe, warum Gina Kaya früh mit dem Malen angefangen hat. Ein anderer der, dass ihre Eltern aus dem Iran stammen, sie selbst in Deutschland aufgewachsen ist.
Es gab immer jemanden, der entweder nicht Persisch sprach oder nicht Deutsch sprach. Ich selber spreche zwar fließend Persisch, bin aber Analphabetin. Und habe ganz intuitiv wie ein Kind im Grunde zu Malerei gegriffen. Und wenn du so willst, ich male auf Persisch.
Auch ihre Liebe zur Poesie und Sprache speist sich aus den Geschichten und Dichtungstraditionen ihrer persischen und deutschen Wurzeln.
Diesen Roman habe ich auf Deutsch geschrieben. Meinen Gedichten erlaube ich zu kommen, wie sie kommen. Manchmal in Bildern, dann ist das erste die Zeichnung. Manchmal auf Englisch, manchmal auf Französisch. Ganz manchmal auf Deutsch, eher selten. Und deswegen hat es mich selber umso mehr überrascht, dass zum Beispiel das Eröffnungsgedicht Im Herzen der Katze, das kam auf Deutsch.
Aufgewachsen mit deutlichem Altersabstand zu ihren größeren Geschwistern, hat sich Gina Kaya schon als junges Mädchen nicht viel sagen lassen. Als sie sich mit 15 in eine Frau verliebt, trifft das in ihrer Familie auf wenig Verständnis. Sie entscheidet sich, ihr eigenes Leben zu führen. Nach der Internatszeit und dem Abitur studiert Gina Kaya zunächst Malerei am Bauhaus in Dessau, wechselt dann aber an die Journalistenschule.
Wenn man gerne malt, wie ich, ist das immer Teil des Lebens. Aber wie kann man das finanzieren? Die gleiche Frage stellt sich auch bei der Dichtung und vor allem beim Romanschreiben und vor allem, wenn man, wie ich, ungebunden sein möchte. Das heißt, sich nicht abhängig machen möchte von Förderungen, Stipendien, die ja an einen Ort oder an ein System oder so gebunden sind.
Im Journalismus sah Gina Kaya die Möglichkeit, alles zu verbinden, was sie liebt. Schreiben, Kunst, Kultur, Menschen und ihre Freiheit.
Ich mache das, was ich möchte. Ich weiß, was ich machen möchte. Ich bin sehr frei in meinen Gedanken und auch in meinem Handeln, dass ich mir selber keine Grenzen setze. Ich finde das immer wieder faszinierend, dass ich mit einem weißen Blatt Papier anfange am Morgen und frage mich, was dann an dem Abend darauf sein wird.
Frauen leben Freiheit. Die Parole der Protestbewegung in Iran beschreibt auch die Themen, die sich durch das Werk von Gina Kaya ziehen. Für sie bedeutet Freiheit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das bleibe eine tägliche Übung. Dennoch.
Lass ich mir was vorschreiben, lass ich mich unterdrücken, lass ich mir den Mund verbieten, auf gar keinen Fall.
Das war Gina Kaya mit ihrem Roman Im Herzen der Katze. Im Surkamp Verlag ist er erschienen. Und Gina Kaya wird ihr Buch in den nächsten Wochen öfter in Deutschland vorstellen. Bei der Buchmesse in Frankfurt am Main, im November dann in Düsseldorf und im Dezember in Hamm und in Dortmund.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Eine Trennung von einem geliebten Menschen haben Sie bestimmt auch schon erlebt, sonst wären Sie die große, große Ausnahme. Die schwedische Fotografin und Autorin Lina Schenius, die erzählt von so einem Bruch in ihrem Leben, in ihrem ersten literarischen Buch, Tagebuch einer Trennung heißt das. Maike Fessmann hat dieses Tagebuch für uns gelesen und ist jetzt hier im Studio. Seien Sie willkommen, hallo.
Guten Morgen.
Lina Schenius, ihr Verlag schreibt, sie hätte dieses Buch mit schamloser, ungefilterter Ehrlichkeit geschrieben. Haben Sie das beim Lesen auch so wahrgenommen?
Ja, es ist schon ein sehr offenes Buch über eine Trennung. Und eine Trennung ist ja immer eine sehr, sehr tiefe Verletzung. Meistens geschehen Trennungen ja doch nicht im gegenseitigen Einvernehmen, wie das Promis so gern in der Zeitung behaupten, sondern meistens ist einer derjenige, der geht und der andere derjenige, der bleibt. Und im Fall von Lina Schenius war das nach einer sechsjährigen On-Off-Beziehung, dass der Mann irgendwann sich sagte, jetzt ist das Ende gekommen. Sie haben sich in Manhattan auf einer Party kennengelernt. Sie selber war mal Model. Also es war so eine Jet-Set-Beziehung, die dann aber irgendwann offenbar in die Sackgasse gerät.
Und wenn das Buch jetzt Tagebuch einer Trennung heißt, da frage ich mich, hat sie tatsächlich Lina Schenius in Echtzeit ihre Trennung schreibend begleitet und veröffentlicht das jetzt?
Also in gewisser Weise schon in Echtzeit, weil sie eben immer Tagebuch schreibt und sie hat nach der Trennung ihr ganzes Tagebuch mit auf die Insel Forö genommen und wollte einfach herausfinden, woran es lag, dass die Beziehung gescheitert ist und fand eigentlich dann das Tagebuch selber langweilig und hat, um das dann zu veröffentlichen, sich auf die letzten 6 Monate fokussiert. Eigentlich fokussiert sie sich auf die Zeit nach der Trennung, also die Übergangszeit der Loslösung. Nach der Trennung, das war zu Beginn des Jahres 2018.
Und was kommt dann dazu zu Ihrem Tagebuch, wenn Sie das selbst langweilig finden?
Sie muss eben, Sie sehen das ganz richtig, für einen normalen Leser ist ein Tagebuch natürlich sehr langweilig, weil er gar nicht weiß, er kennt die Person nicht und sie macht einen Rahmen drumherum, einerseits mit ihren sehr intimen Fotos. Seit 17 Jahren führt sie auch ein Fototagebuch und ist eigentlich Fotografin. Und sie macht kleine persönliche Essays dazu, wo sie über Bereiche dieses Buchs schreibt und uns in gewisser Weise auch die Beziehung erklärt und am Ende zu dem Schluss kommt, es sei ohnehin eine ungesunde Beziehung gewesen. Und es
Und heißt Essays jetzt, dass Sie auch Diskurse, Theorien von außen auf Ihre eigene Beziehung projiziert oder anzuwenden versucht?
Also es ist nicht besonders theorieaffin, würde ich sagen, das Buch. Aber das Erklärungsmodell halte ich für relativ typisch. Also sie ist auch bei einer Therapeutin. Und wir erfahren eigentlich von diesem Mann, der nur als A abgekürzt wird, vermutlich um ihn zu schützen, das ist ja sehr ehrenwert, nicht besonders viel. Und was wir erfahren ist immer so mit therapeutischem Vokabular. Also er sei feige, er sei ein Beziehungsvermeider, er hätte sie emotional missbraucht. Und das finde ich auch etwas schade an diesem Buch, dass dieses therapeutische Vokabular diese Person so zudeckt. Und was an dieser Rahmenerzählung liegen mag, an der Form. Und das hätte man aber, wenn man schon ein Essay drumherum strickt, ein bisschen besser analysieren können. Als Mittel gegen die Verletzung ist es natürlich immer wunderbar, wenn einem Fachfrau, eine Therapeutin sagt, der Typ, der war es nicht wert, der hat alles falsch gemacht. Wobei sie durchaus auch das Problem beschreibt. Das wirft ja auch das Licht auf die eigene Person. Warum hat man das so lange mitgemacht?
Ja, ja.
Und das ist schon sehr interessant, wie man einerseits dieses im Tagebuch sieht, dass sie an der Beziehung festhalten will, so im direkten Moment. Und ein paar Jahre danach, wo sie das dann schreibt, eigentlich diese ganzen Distanzierungsmodi, die man nehmen kann, um sich eine Trennung zu erleichtern, beschreibt.
Ja, vielleicht ist ja auch ein Problem dieses ganzen Projektes, dass es am Ende vielleicht auch gar nicht so viel zu verstehen gibt, wenn zwei Menschen einfach nicht zueinander passen, oder? Also versteht denn Lina Shenius jetzt mit ihrem Nachdenken ihre eigene Trennung tatsächlich besser?
Das ist in der Tat ein interessantes Phänomen, dass man gar nicht so genau sagen kann, was ist eine Trennung eigentlich? Sie ist immer schmerzhaft. Derjenige, der sich trennt, versucht natürlich, dem anderen es eigentlich leicht zu machen. Und genau das wird dann wiederum kritisiert. Warum sagt er nicht einfach, er will gehen? Er sagt, ich will dir nicht wehtun. Und dieser Diskurs ist interessant. Auf der anderen Seite finde ich, sie hat solche Beschreibungen drin über das direkte Ende, das wirklich ein Paukenschlag war. Er ist mit ihr an Weihnachten nochmal zu ihren Eltern gereist, nach Schweden. Sie hatten bereits beide Flugtickets, um nach New York zu ziehen. Und dann in einem Stockholmer Hotelzimmer legt er ihr einen Brief aufs Kopfkissen, in dem er sich von ihr trennt und schreibt an den Rand, bin in 1,5 Stunden zurück. Also das ist schon ein starkes Bild für so eine Form von Trennung. Und vielleicht ist auch das Interessanteste an diesem Buch, wie sehr in der Beziehung die Medien eine Rolle spielen. Also sie als mit dem Tagebuch ist ein Medium, in dem sie sich mit sich auseinandersetzt. Er trennt sich mit einem Brief und sie haben in der ganzen Trennungsphase natürlich immer getextet und telefoniert und blieben in Kontakt. Und also Eva Illouz als Soziologin hat das alles in vielen Büchern beschrieben und das kann man hier als literarischen Text nochmal in Nutsche nachlesen.
In dem Buch Tagebuch einer Trennung von Lina Shenius, das wurde aus dem Englischen übersetzt von Eva Bonnet. Im Aki Verlag ist das erschienen mit 270 Seiten, 23 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unsere Kritikerin Maike Fessmann. In unserem Nachbarland Tschechien, da gab es gerade Wahlen. Gewonnen hat ein Rechtspopulist, auch rechtsextreme Parteien haben dort Stimmen hinzugewonnen. Einer der tschechischen Schriftsteller, die sich gegen solche Entwicklungen einsetzen und die sich schon in Zeiten des Sozialismus engagiert haben für Demokratie und für Freiheit, das ist Ivan Klima. Und Ivan Klima ist jetzt im Alter von 94 Jahren gestorben. Geboren wurde er 1931 in Prag in einer jüdischen Familie. Er wurde von den Nationalsozialisten ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Anfang der 50er Jahre ist Ivan Klima in die kommunistische Partei eingetreten, wurde aber 1967 wieder ausgeschlossen aus dieser Partei, weil er sich für einen demokratischen Sozialismus eingesetzt hat. Und dann ist interessant, 1970 konnte Ivan Klima in die USA gehen, dort eine Gastprofessur antreten. Er ist aber bald danach zurückgegangen in die Tschechoslowakei, obwohl er dort keine Bücher mehr veröffentlichen konnte. Und er wurde gefragt bei einem Gespräch auf der Leipziger Buchmesse, warum er denn damals aus dem freien Westen zurückgegangen ist.
Ich habe diese Frage schon oft beantwortet, besonders als ich 1970 in diese ganz graue Zeit der sogenannten Normalisierung zurückkam, in diese ganz dumpfe Zeit, als die Gleichschaltung mit dem Sowjetregime erfolgte. Dann kamen westliche Journalisten zu mir und fragten sie, warum sind sie denn zurückgekommen? Und ich antwortete, der Hauptgrund liegt darin, dass ein Mensch immer viel besser die Menschen versteht, mit denen er schon ein langes Stück Leben verbracht hat. Und die Probleme dieser Menschen betreffen und berühren mich viel mehr. Wäre ich in Amerika geblieben, wo ich eine Stelle als Universitätsdozent hatte, dann waren mir die Probleme der Menschen dort eher fern. Ich hätte dort sehr gut leben können, hätte sehr gut verdient, aber es wäre mir schwer gefallen, dort zu schreiben. Und das Schreiben war für mich immer das Allerwichtigste. Und deswegen habe ich gar nicht gezögert und bin in die Tschechoslowakei zurückgekehrt, gerade in der allerdüstersten Zeit, in die allerdüstersten Verhältnisse. Und das hat ja nicht nur mich betroffen, sondern die gesamte tschechische Intelligenz und besonders die Schriftsteller. Aber ich habe das eigentlich niemals bereut. Denn für einen Schriftsteller, der weiter schöpferisch tätig sein möchte, ist eigentlich jede Zeit interessant und eine Zeit, die so voller Widersprüche ist, wie wir sie durchgemacht haben, erlebt haben, ist eigentlich noch interessanter und gibt für einen Schriftsteller fast noch mehr her als eine ruhige Zeit. Und dieses totalitäre Regime war eigentlich für einen Schriftsteller vielleicht inspirativ als eine funktionierende Marktwirtschaft. Ich spreche jetzt nicht von den menschlichen Beziehungen, von den zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern von dem politischen Hintergrund und von dem Hintergrund, vor dem sich die Schicksale und die zwischenmenschlichen Beziehungen abspielen.
Der Schriftsteller Ivan Klima, er ist einer der am meisten übersetzten tschechischen Autoren. Sein Werk wurde in mindestens 30 Sprachen übertragen. Jetzt ist Ivan Klima gestorben, im Alter von 94 Jahren. Unsere Straßenkritiken hier in der Lesart, die kommen sonst immer aus Orten im deutschsprachigen Raum. In dieser Woche aber kommen sie aus Manila, der Hauptstadt der Philippinen. Die Philippinen sind das Gastland der Frankfurter Buchmessen in diesem Jahr. Die beginnt ja nächste Woche. Deshalb haben wir dort bei deutsch sprechenden Leserinnen nachgefragt. Was lesen Sie denn gerade?
Straßenkritik.
Ich bin Jan Arroyo und ich arbeite hier im Goethe-Institut Manila. Und ich möchte die Comicserie Presse vorstellen. Also das ist eine Comicserie von Budget 10. Und die Hauptfigur in dieser Serie heißt Alexandra Presse. Und sie ist eine Privatdetektivin, die sich auf okkulten Themen spezialisiert. Ja. Was mir besonders gefällt, ist, dass es in dieser Serie ganz viele Anspielungen gibt auf philippinische Mythologie und Kultur, also wie zum Beispiel dieser Dikbalangs. Ne? Also in der philippinischen Literatur sind das Wesen, die halb Pferd, halb Menschen sind. Und ich bin sehr gespannt, also wie sie diese Einflüsse dann in die deutsche Übersetzung einspielen.
Jan Arroyo aus Manila hat erzählt von Tresse, einer philippinischen Comicserie von Budget 10. Drei Teile dieser Comicserie sind auch schon auf Deutsch erschienen bei uns im Dantes Verlag.